Einfach besser essen. Sascha Waleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Heute geht's um Ballaststoffe. Es ist zwar, klingt finde ich immer ein bisschen langweilig, ist aber ein ganz wichtiges und extrem spannendes Thema und es hat Gott sei Dank ganz viele von euch interessiert. Weil ihr stellt mir immer eure Fragen unter den bei den Kommentaren auf YouTube, auf Spotify und da war eben ganz oft Ballaststoffe dabei und deswegen machen wir das heute. Aber ich habe mich auch so gefreut, wir haben ja in der letzten Fragenfolge besprochen, dass man meistens, also ich zumindest, meistens keine Lust zum Kochen hat und man dann trotzdem kochen muss, weil gesunde Ernährung bedeutet halt frisch zubereitet vollwertige Nahrungsmittel. Und dann habe ich eine E-Mail gekriegt von der Dani, die gesagt hat, ich habe vergessen, die Foodplan-App zu erwähnen. Die ist ja unsere Faustformel Foodplan-App, hat knapp 1000 Rezepte und eine ganz praktische Einkaufsliste und einen Speiseplan. Und wenn sie keine Lust zu kochen hat, sagt sie, findet sie dort immer etwas. Was ganz wichtig ist, die allermeisten unserer Rezepte sind extrem einfach und extrem schnell. Das vergesse ich immer, weil das natürlich bei mir eher in Fleisch und Blut übergegangen ist, nachdem die meisten Rezepte von mir sind. Aber auch ich habe oft keine Lust zu kochen, trotz Kochbüchern und App. Aber zurück zum heutigen Thema und zwar, wir reden über Ballaststoffe und gerade heute ist es, finde ich, besonders wichtig, dass ich betone, alles, was ich hier mache, ist nur für die Prävention. Also wir reden, meine Tipps sind an gesunde Menschen gerichtet, die keine Diagnose haben oder vor allem irgendwelche Verdauungsprobleme haben, weil das gehört in medizinische Betreuung. Und bitte holt euch nicht therapeutische Tipps aus dem Internet, auch nicht aus einem Podcast, sondern lasst euch professionell unterstützen. Deswegen immer das bitte mit bedenken, wenn ich heute was sage. Wir reden von den durchschnittlichen Mitteleuropäern, die vielleicht auch schon zum Arzt gehen und der Ärztin und das Blutbild, dann sagen die, naja, ein bisschen erhöhtes Cholesterin und der Blutzucker, der nüchtern Blutzucker vielleicht nicht mehr ganz so ideal, aber es ist noch keine Erkrankung, der Blutdruck vielleicht einen Hauch zu hoch, könnte besser sein. Da könnten sie schon was tun, da müssen sie auch was tun und sonst geht es halt in die falsche Richtung weiter und irgendwann werden diese Dinge dann zu einer diagnostizierbaren Krankheit. Und da kann man überraschenderweise auch mit Ballaststoffen sehr viel tun und darüber reden wir heute. Also was sind Ballaststoffe überhaupt? Ganz offiziell ist die Definition, das sind Stoffe, die wir nicht verdauen können und in allermeisten Fällen sind es Ballaststoffe, sind es Kohlenhydrate. Natürlich sind Ballaststoffe, blöde Frage. Aber also die meisten Ballaststoffe sind praktisch immer Kohlenhydrate, aber Kohlenhydrate, die wir nicht selber verdauen können mit unseren Verdauungsenzymen. Und da hat man halt früher geglaubt, das hat keinen Nutzen, es ist nur Ballast. Ja, es geht vorne rein, hinten raus, pff, bringt überhaupt nichts. Inzwischen wissen wir, dass sie ganz, ganz wichtige Funktionen haben und eben nicht nur reiner Ballast sind, sondern eben ganz diese Pflanzenfasern haben eine ganz wichtige Rolle im Körper und zwar viele wichtige Rollen. Grundsätzlich, ich habe gesagt, es geht um Kohlenhydrate, sind praktisch immer pflanzlich. Es gibt eine Sache, das ist ein Insektenpanzer, den man scheinbar zermalt und auch essen kann, aber sonst sind es eigentlich immer Pflanzen, also es gibt keine, in tierischen Nahrungsmitteln sind also keine Ballaststoffe drinnen, wir brauchen also mehr Pflanzen, was wir immer sagen und die werden grundsätzlich eingeteilt, so die grobe Einteilung in löslich und nicht löslich. Löslich heißt, sie lösen sich in Wasser auf, sie quellen auf und es wird dann so gelartig. Ihr kennt das zum Beispiel Apfelpektin oder Pektin überhaupt, ist ein Geliermittel, das man verwenden kann, weil eben Pektin, das ist eigentlich ein Ballaststoff, wird, wenn man in Wasser verbindet, wird das eben so eine gelartige Substanz. Oder wenn ihr Leinsamen einweicht, zum Beispiel dieser schleimige Überzug, der entsteht, das sind Ballaststoffe, die mit Wasser aufquellen, die eben in Wasser löslich sind, daher löslich. Die nicht löslichen sind das Gegenteil, die können sich mit Wasser nicht verbinden, die quellen nicht auf. Weizenkleie gehört zum Beispiel da dazu. Auch die haben ihre wichtige Funktion. Und was eigentlich die wichtigere Unterscheidung ist, nennt man fermentierbar und nicht fermentierbar. Fermentierbar, macht komplex. Die meisten löslichen sind fermentierbar, also es überdeckt sich gerade ungefähr, aber ich will es nicht zu kompliziert machen, ich will nur sagen, es gibt unterschiedliche Klassifikationen und ihr werdet die verschiedenen Wörter hören. Fermentierbar heißt, die Bakterien können sie verwenden in unserem Mikrobiom, in unserem Darm und deswegen können die daraus ihre Nahrung machen und nicht fermentierbar heißt, die gehen komplett unverändert durch. Ja, aber haben trotzdem ihren Zweck. Wovon man heute zutage redet, ist Mac, und zwar nicht Mac wie das Fastfood-Restaurant, sondern MAC, also Mac, Microbiota, also Mikrobiom, Accessible, verfügbar, C steht für Carbohydrates. Also Microbiota Accessible Carbohydrates, MACs, sind Kohlenhydrate, die unserem Mikrobiom zur Verfügung stehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir mal noch näher eingehen. Aber jetzt habe ich schon von Verdauung und Mikrobiom und so geredet. Jetzt haben wir gedacht, wie fange ich diese Folge an? Und haben mir gedacht, ich gebe noch mal so einen kleinen Überblick über, wie funktioniert eigentlich unsere Verdauung? Also was passiert da der Reihe nach? Weil ich weiß, wir haben es wahrscheinlich alle irgendwann in der Schule gelernt, aber wenn man nicht tagtäglich damit zu tun hat, hat man vielleicht vergessen, was da der Reihe nach passiert. Also okay, wir nehmen das Essen in den Mund und dann kauen wir es mal. Und diese Zerkleinerung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil wenn das jetzt große Brocken sind, die wir runterschlucken, dann kann quasi die Verdauungsenzyme, die Verdauungssäfte nur von außen wirken. Also gut zu kauen ist wichtig. Das ist ein wichtiger Teil, erster Schritt der Verdauung. Im Speichel sind schon ein paar Enzyme drinnen, die auch schon beginnen, die Kohlenhydrate anzufangen zu zerlegen, zu verdauen. Dann geht's runter die Speiseröhre, das ist nicht nur ein Fallrohr, das ist sogar ein Muskel, der das weiterschiebt, und dann landen wir im Magen. Und im Magen passiert es eigentlich, man muss sagen, relativ wenig, und zwar kommt ganz viel Säure dazu und diese Säure zerlegt uns das Eiweiß. Wir nehmen noch immer überhaupt keine Nährstoffe auf, also hier noch nicht, und dann geht's runter und im Magen, je nachdem, wie es zubereitet ist, je nachdem, wie gut wir es gekaut haben und wie das zusammengesetzt ist, ist es relativ kurz im Magen oder so bis 1,5-2 Stunden. Ja, aber da wird noch immer nichts aufgenommen, da wird jetzt einmal nur das Eiweiß zerlegt, zumindest der Anfang vom Eiweiß zerlegt. Und dann, wenn das ordentlich zerlegt ist, schiebt der Magen diesen Nahrungsbrei weiter in den nächsten Schritt und das ist der Dünndarm. Und der Dünndarm hat, grob gesagt, drei große Abschnitte. Den ersten Teil, den kennt ihr wahrscheinlich, das ist der Zwölffingerdarm. Ja, der heißt einfach so. Und das ist ja kein getrennter Darm, ist einfach der erste Abschnitt vom Dünndarm. Und jetzt im Dünndarm, dort werden Nährstoffe aufgenommen. Da ist zum ersten Mal, wenn es Nährstoffe landen bei uns im Körper. Und jetzt habe ich gesagt, wir haben gekaut, wir haben runtergeschluckt, es war 1,5 bis 2 Stunden im Magen. Also das heißt, jetzt erst kommen teilweise die Nährstoffe daher. Die ersten Sachen, Kohlenhydrate, sind schneller da, aber so, es dauert nicht nur wenige Minuten, es dauert schon 30, 40 Minuten, bevor da die Nährstoffe eigentlich daherkommen. Und jetzt kommt dann im Dünndarm, im ersten Abschnitt vom Dünndarm, eben in diesem Zwölffingerdarm, da mündet auch der Gallengang. Das heißt, die Gallenflüssigkeit, die in der Leber produziert wurde, die wird in der Gallenblase gesammelt. Und wenn wir dann Fett verdauen müssen, dann quetscht die sich zusammen und spritzt diese Gallenflüssigkeit, also die Galle, in den Darm, um die Fett bei der Fettverdauung zu helfen. Und dann kommen noch andere Enzyme dazu, von der Bauchspeicheldrüse. Da passiert ganz viel und ich finde, man unterschätzt immer, wie viel Verdauungssäfte wir am Tag produzieren. Nur so für deinen Kopf, schätze mal für dich, während ich jetzt hier so rede, wie viel schätzt du, ist es pro Mahlzeit oder den ganzen Tag? Und ich wette, du verschätzt dich, weil es ist am Tag ca. 10 Liter Verdauungssäfte, die wir produzieren und dann wieder auch wieder aufnehmen, weil wir können nicht 10 Liter jeden Tag verlieren. Das heißt, es geht also durch den Darm durch. Im Dünndarm fangen wir jetzt an, die Nährstoffe aufzunehmen. Wir haben sie noch fertig weiter zerlegt, die Fettverdauung, wir haben alles in kleine Teile zerlegt. Und jetzt ist jeder Abschnitt so spezialisiert auf verschiedene Nährstoffe und dann werden Eiweiße aufgenommen und Vitamine und Kohlenhydrate und Fette. Und es geht jetzt so langsam durch. Das dauert mehrere Stunden. Und dann geht es vom Dünndarm, eigentlich dann, wenn wir dem alles entzogen haben, was wir brauchen können, dann geht es weiter in den Dickdarm. Und im Dickdarm ist es jetzt so, das Wichtigste ist, dass der Körper versucht, nichts wegzuwerfen. Jetzt haben wir da 10 Liter oder sagen wir für diese Mahlzeit 3 Liter Flüssigkeit in den Darm geschossen, damit da eben das verdaut werden kann. Und dieses Wasser holen wir uns jetzt zurück, damit wir eben das Wasser nicht verlieren. Aber auch so Dinge, die wir gebraucht haben, um die Fettverdauung zu aktivieren. Diese Stoffe, da gehört auch zum Beispiel teilweise Cholesterin dazu, die wollen wir nicht wegschmeißen. Das heißt, im Dickdarm, wenn jetzt diese Sachen wieder resorbiert, wir holen uns das wieder zurück. Und dann nur diesen letzten Rest, mit dem wir gar nichts mehr anfangen können, den scheiden wir aus. Aber das meiste, wenn du deinen Stuhl dann anschauen würdest, wären gar nicht Nahrungsreste, sondern ein Drittel davon sind ungefähr tote Bakterien, also unser Mikrobiom, die Bakterien, die da drinnen leben mit uns, die sterben auch und die gehen mit. Und das andere Drittel sind auch Darmzellen, also die abgestorbenen Darmzellen, die gehen auch mit. Also sehr viel von dem, was da hinten rauskommt, sind gar nicht Nahrungsreste, sondern eigentlich andere Dinge. So, also Mund bis unten, jetzt haben wir den ganzen Dings durch. Und die Frage ist, wo spielen jetzt hier Ballaststoffe eine Rolle und vor allem, wo sitzt dieses Mikrobiom? Ich bin so alt, dass ich noch das Wort Darmflora gelernt habe. Ist völlig falsch, weil Flora sind Pflanzen und das Einzige, was das nicht sind, sind Pflanzen, ist das Wort für alle Organismen, nützlich und unnützlich, also nützlich und schädlich, die wir haben, die bei uns im Darm wohnen. Und das sind vor allem Bakterien, aber können auch Pilze, also Hefen und können sogar Viren sein. Was ganz wichtig ist, wir haben überall, wo unser Körper Kontakt zur Außenwelt hat, haben wir ein Mikrobiom. Also wir haben auf der Haut ein Mikrobiom, wir haben bei den Wimpern ein Mikrobiom, wir haben, egal wo, unsere Schleimhäute, alle im Mund, wir haben überall unser eigenes Mikrobiom in der Scheide der Frau. Überall gibt es eine spezielle Zusammensetzung von nützlichen Organismen und wir leben symbiotisch mit denen. Das heißt, wir brauchen sie, um gesund zu sein, aber sie leben von uns, wir geben ihnen auch Nützliches zurück. Also wir unterstützen uns gegenseitig. Und es sind unglaublich viele, ich sage jetzt einfach vereinfacht immer Bakterien, ja, sind Organismen. Du musst dir vorstellen, du hast 10-mal mehr Bakterien im Darm, als du Zellen im Körper hast. Also wenn du jede Immunzelle, jede Hautzelle, alle Zellen, die du hast, zusammenzählst, ist es nur 1/10 von dem, was du an Bakterien im Darm hast. Also wir sind eigentlich nur ein Gefäß für ein Biotop von Bakterien, die quasi für die wir die Hausmeister sind. Ja, wir können ohne sie nicht leben, aber ganz wichtig, sie können ohne uns auch nicht leben. Wir versorgen sie. Und das stellt sich schon die erste Frage, wovon leben Bakterien im Darm eigentlich so? Also, wo kommt deren Essen her? Weil die wollen sich ja auch fortpflanzen und ernähren. Und das ist eben das Wichtige, das Mikrobiom ernährt sich von dem, was wir essen. Deswegen habe ich vorher gesagt, MAC, also Mikrobiom Accessible, verfügbar, Kohlenhydrate. Das heißt, es müssen Kohlenhydrate sein, die das Mikrobiom auch noch abkriegt. Also was wir nicht vorher schon wegverdaut haben, sondern das Mikrobiom noch abkriegt. Ja? Ganz wichtig ist die Vielfalt des Mikrobioms. Also je vielfältiger die Bakterien im Darm sind, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und damit du eine ungefähre Vorstellung hast, man hat immer gesagt, so ungefähr 400 verschiedene Arten gibt es da drinnen. Man sagt inzwischen wahrscheinlich 1000 verschiedene Arten. So Lactobacillen oder Bifidobakterien hast du vielleicht schon mal gehört, aber da gibt es eben dann noch 998 andere Arten, die da drinnen sind. Und je mehr Vielfalt jemand im Darm hat, umso eher ist es ein Zeichen von Gesundheit. Wir reden heute jetzt nicht über Probiotika und Mikrobiom und diese ganzen Bakterien, aber es ist eben wichtig, weil Probiotika, sorry, habe ich nicht erklärt, das Wort für gute Bakterien im Darm nennt man eben auch Probiotika. Ich glaube, das kommt von für das Leben oder so nicht. Also wenn man von Probiotika redet, redet man einfach von nützlichen Bakterien, die bei uns im Darm vorkommen. Ja? Ihr habt vielleicht auch das Wort gehört, Präbiotika. Präbiotika ist davor. Ja? Präbiotika, ganz vereinfacht ausgedrückt, ist das Futter der Bakterien. Also alles, womit man die Bakterien aufbauen kann. Und Bakterienfutter sind was? Ballaststoffe. Weil Kohlenhydrate, die dem Mikrobiom zur Verfügung stehen, dass sie sich davon ernähren können, das Futter der Bakterien, das sind Präbiotika. Und davon reden wir eben genau heute. Aber was machen jetzt Ballaststoffe allgemein? Also erstens sind es Präbiotika, also erstens sind sie Futter für die Darmbakterien. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil was machen deine Bakterien, wenn es nichts zum Essen gibt? Sie werden nach und nach absterben, das tun sie auch, und man hat dann wirklich ein verarmtes Mikrobiom. Das heißt, man hat viel weniger verschiedene Arten drinnen, das weiß man heute, aber bis dorthin versuchen sie natürlich zu überleben. Und beim Dünndarm habe ich vorher, das habe ich nicht dazu erzählt, der Dünndarm ist, das ist, wenn du im Biologieunterricht gelernt hast, da gibt es diesen Darm, wir haben eine riesige Oberfläche im Darm, das ist so groß wie ein Tennisplatz. Da reden die Leute vom Dünndarm. Das heißt, der Dünndarm ist eine ganz riesige Fläche, die ganz, ganz dünn ist, nämlich nur eine Zellschicht tief. Und die ist ganz eng zusammengefaltet, sodass wir dann eben diesen Dünndarm haben. Und auf dieser Zellschicht drauf ist eine Schleimschicht. Also so wie wir Schleimhäute in der Nase haben. Und du weißt, wie unangenehm das ist, wenn du eine trockene Nase kriegst. Dieser Schleim, diese Schleimhaut, die eben immer so leicht feucht sein muss, die braucht ihren Schleim, um gesund zu sein und damit das ordentlich geschützt ist. Diese Art Schleim, kannst du dir vorstellen, hast du auch im Darm. Es ist eine dünne Schleimschicht und die beschützt unsere Darmwand und ist ganz wichtig für uns. Und wenn deine Bakterien zu wenig zu essen kriegen, fangen Teile davon an, diesen Schleim aufzufressen. und die ernähren sich davon. Und das Problem dabei ist, das ist eine Schutzschicht. So wie die trockene Nase, die du hast, wo du eben sagst, das ist so unangenehm, wenn man so eine zu trockene Nase hat. Ähnlich geht es an dem Darm, weil jetzt kommen da an diese empfindliche dünne Schicht Nahrungsteile und vielleicht Keime und Infektionen dran, die sonst quasi von dieser Schleimschicht ein bisschen abgefedert werden würden. Und da sitzt ganz viel von unserem Immunsystem, weil es natürlich irrsinnig eine empfindliche Oberfläche ist. Erstens ist sie riesig und zweitens ist es so, wir müssen ja ein paar Dinge durchlassen. Das Essen muss ja rein dürfen, aber wir müssen immer abschätzen, soll der Teil rein, ist der gut für uns oder soll der Teil nicht rein und müssen ihn abwehren. Und deswegen sitzt 80% deines Immunsystems sitzt genau dort und passt auf, dass nichts Falsches reinkommt. Und wenn diese dünne Darmwand nicht mehr ordentlich geschützt ist, dann entsteht eben sehr viel dort Probleme und da kann auch Entzündung entstehen. Und das passiert eben unter anderem, ein Teil davon, weil die Bakterien angefangen haben, den Schleim aufzuessen, weil du sie nicht gefüttert hast. Wir müssen also unsere Haustiere füttern. Und wenn diese Schleimschicht eben gestört wird und diese Integrität der Darmwand gestört wird, das kann eben vermehrt nicht nur zu Entzündung, aber auch zu Allergien und Unverträglichkeiten führen. Ja? Darüber hinaus produzieren die Organismen in unserem Darm, das Mikrobiom, auch Stoffe, die extrem nützlich für uns sind. Die liefern Nahrung für die Zellen der Darmwand, aber auch Stoffe, die uns vor Krebs schützen, unseren Stoffwechsel beeinflussen, wie wir Fett verbrennen, wie wir Zucker verstoffwechseln. Und sie sorgen dafür, dass die Entzündung sinkt. Und ihr wisst, und das hört man überall, diese schleichende Entzündung, die ist das größte Problem in der modernen Gesellschaft. Diese schleichende, stille Entzündung ist das, was eigentlich die Grundlage, die Ursache für praktisch alle Zivilisationserkrankungen ist. Also ob es jetzt Diabetes oder Krebs oder Herzinfarkte und Hirnschläge sind, da steckt immer ein entzündlicher, schleichender Prozess dahinter, der unter anderem eben im Darm beginnen kann. Und dafür ist das Mikrobiom ganz, ganz, ganz wesentlich. Und dafür müssen wir es ordentlich füttern. Ja? Aber das Mikrobiom, also die Ballaststoffe, dass sie unser Mikrobiom füttern, dass sie Präbiotika sind, ist nur ein kleiner Aspekt von dem, was Ballaststoffe für uns tun. Ich habe vorher gesagt, das Essen kommt vom Mund in den Magen, da sitzt es und dann gibt es der Magen so nach und nach weiter an den Dünndarm und erst dort werden dann die Nährstoffe aufgenommen. Und diese Magenentleerung, also das Tempo der Magenentleerung, ist ganz wichtig, weil je schneller das quasi im Dünndarm landet, umso schneller kann zum Beispiel der Blutzucker ansteigen, umso schneller können aber auch Stoffe dort kommen, die dein Immunsystem reizen. Das heißt, diese Magenentleerung zu verlangsamen, ist was Positives und das tun unter anderem die Ballaststoffe. Sie erhöhen auch ein ganz wichtiges Sättigungshormon. Wenn du etwas isst, also sagen wir mal, du isst einen Apfel oder du isst ein Stück Vollkornbrot, und die Kohlenhydrate, der Zucker, der da drinnen ist beim Kauen, der kommt ja innerhalb von einer Zelle da drinnen vor. Und diese Zelle, diese Struktur, die da rundherum ist, das sind eben Ballaststoffe. Und dann redet man von der zellulären Matrix. Also in dieser Matrix ist das eingebunden. Und dadurch, dass es eben quasi der Zucker verpackt kommt in einem kleinen Ballaststoffpaket, kann der Körper das nicht so schnell aufnehmen, sondern die Aufnahme verlangsamt sich. Also wie schnell das im Darm an diese Darmzotten draufknallt und dann wie schnell es entweder im ersten Teil oder eben nach und nach und nach aufgenommen wird, hat damit zu tun, in welcher Form das daherkommt. Und eben wenn das in dieser zellulären Matrix, in diesem kleinen Ballaststoffpaket daherkommt, verlangsamt das die Aufnahme und das ist was Gutes, auch ganz wichtig, das ist was Gutes. Ich habe vorher gesagt, Cholesterin landet über die Galle im Darm. Und jetzt einige Ballaststoffe können Cholesterin binden. Und dann im Dickdarm steht es nicht mehr zur Verfügung, dass es wieder aufgenommen wird. Und das heißt, das Cholesterin geht mit dem Stuhl nach außen weg. Und das ist eben eine der Methoden, wie man Cholesterinspiegel senken kann, indem man genug Ballaststoffe isst. Ganz, ganz wesentlich dafür. Ein Mangel an Ballaststoffen trägt direkt zu Übergewicht bei, ist ein Risikofaktor für Darmkrebs, spielt eine Rolle bei Diabetes, bei Allergien, auch bei Autoimmunerkrankungen geht man davon aus. Und eben, was ich schon vorher gesagt habe, alle chronischen entzündlichen Erkrankungen, vor allem auch so Dinge natürlich im Darm wie Reizdarm, haben damit zu tun. Die haben auch gezeigt, dass zum Beispiel in der Schwangerschaft, wenn die Mutter sich mit ausreichend Ballaststoffen ernährt, verändert das, wie das Immunsystem im Baby im Bauch aufgebaut wird. Also auch die Ernährung der Mutter, die Ballaststoffe in der Schwangerschaft sorgen dafür, dass du ein gesünderes Kind auf die Welt kriegst. Ja? Dann was anderes. Ich habe immer gelernt, Vollkornprodukte, Ballaststoffe sind auch problematisch, weil sie manche Nährstoffe wie Zink und Calcium oder auch Eisen binden können und dann stehen sie uns nicht zur Verfügung. Das ist aber nicht nur was Schlechtes. Weil inzwischen hat man gelernt, dass wenn eben die Ballaststoffe, die du isst, dann zum Beispiel Zink und Calcium binden, dann gehen sie durch den Dünndarm durch. Das ist ja gebunden, wir können sie nicht aufnehmen. Und jetzt landen sie im Dickdarm. Und dort sind die vielen, vielen, vielen Bakterien. Und die können das fermentieren, also die zerlegen das wieder. Und jetzt wird das Zink und das Calcium wieder frei. Und ich habe ja gesagt, MAC, Microbiome Accessible Carbohydrates. Das heißt, uns stand das nicht zur Verfügung, aber dem Mikrobiom schon. Und jetzt ist das Zink und das Calcium und Kupfer auch oft in einer Form verfügbar, die wir jetzt besser und effektiver aufnehmen können, als wir es vorher gekonnt hätten. Also dadurch, dass wir es zuerst gebunden haben und dann wieder freigesetzt hat, ist es sogar was Positives entstanden. Und dann habe ich noch gelesen, Ferulasäure, die irgendeine Rolle spielen soll für Haut- und Kollagenproduktion, wird auch durch die Fermentation von Ballaststoffen freigesetzt, also auch im Dickdarm. Inwiefern dir da damit das ein Anti-Aging-Effekt ist, konnte ich nicht herausfinden, aber schaden tut sicher nicht. Okay, wir wissen also, Ballaststoffe sind ganz, ganz wichtig, spielen ganz viele Rollen, aber wo findest du die und vor allem, wie viel davon musst du essen? Und dann gibt es auch immer die Frage, ist immer, ja, aber kann ich nicht die guten Bakterien, also so Probiotika und so einfach als Tablettenform nehmen oder wie kann man, oder kann ich das überhaupt als Tablettenform nehmen? Und wenn es euch interessiert, mache ich ganz gerne mal eine ganze Folge zum Thema Fermentation und auch Probiotika gerne und fermentierte Lebensmittel und wie man die verwendet und warum die nützlich sind. Aber ich kriege eben im Zusammenhang mit Mikrobiom oft so Fragen wegen Darmreinigung und Darmsanierung und was man alles macht. Ich tue das immer vergleichen mit einem Blumenbeet oder von mir aus einem Seerosenteich. Aber nehmen wir mal das Blumenbeet. Und jetzt ist es so, klar könntest du die guten Bakterien immer von außen zuführen, aber es ist so, wenn du ein Blumenbeet hast und das Blumenbeet ist vertrocknet, kein Dünger, da wächst nichts schon ewig nicht. Und natürlich kann ich jetzt jeden Tag von oben frische Blumen drauf werfen und sagen, schau wie schön, aber ich verstehe es nicht, die Blumen halten nur einen Tag und dann sind sie wieder weg. Oder ich kann hergehen und sagen, langsam fange ich an, das wieder zu bewässern, ein bisschen Dünger hinzuzufügen und dann schaue ich, was für Samen da von Natur aus in diesem Blumenbeet sind. Und die sind dann stabiler dort und die entwickeln sich dann und dann wachsen sie von Natur aus und bleiben auch. Und ich weiß nicht, ob das jetzt für euch an den Haaren herbeigezogen war, aber so ähnlich ist es mit dem Darm. Das heißt, wenn du deine Darmbakterien nicht fütterst und von oben dauernd also immer wieder Probiotika nimmst, ist es nett, aber die können dort nicht bleiben, weil es gibt nichts zum Essen. Ja, man verhungert hier leider. Also stirbt man oder geht halt hinten wieder raus. Aber wenn du eben dann mit Ballaststoffen deinen Darm aufbaust, sodass dann nach und nach sich die Dinge dort ernähren können, wenn du das fütterst, dein Mikrobiom, dann können sich die Bakterien und die Organismen, die vorhanden sind, wieder vermehren und wieder eben eine solide Schleimschicht aufbauen, helfen und dein Immunsystem beschützen und diese ganzen Dinge. Und die Frage ist immer, wie schnell geht das? Wie viele Wochen, Monate muss ich aufbauen? Und das Faszinierende ist, ihr wisst alle, wie schnell etwas schimmelig wird oder wie schnell etwas schlecht werden kann, wenn man es draußen steht. Das Tolle an Bakterien ist, sie wachsen, vermehren sich irrsinnig schnell. Sie sterben auch sehr schnell. Und das heißt, innerhalb von 24 Stunden kannst du eine Veränderung deines Mikrobioms bemerken, wenn du deine Ernährung umstellst. Aber wenn du aufhörst, deine Bakterien zu füttern, geht es genauso schnell in die andere Richtung, weil dann verhungern sie. Was ganz wichtig ist, das muss ich unbedingt dazu sagen, ich sage es hoffentlich am Ende noch einmal, solche Umstellungen macht es bitte ganz langsam. Ja, es ist nicht gefährlich, aber es ist sehr unangenehm. Blähungen und Bauchschmerzen können kommen, wenn ihr einfach zu radikal plötzlich euer ausgetrocknetes, nicht gedüngte Feld und plötzlich schüttet da viel Wasser und Dünger drauf, das macht Probleme. Und deswegen fangt langsam an, das umzustellen, hört auf euren Körper und steigert die Ballaststoffanteil in eurer Nahrung langsam und nach, also über mehrere Wochen. In einer Studie, wo sie es gemacht haben, haben sie sich 4 Wochen Zeit gelassen. Also so in der Richtung, es geht nicht um Monate, aber bitte nicht von einem Tag auf den anderen. Also, wo sind Ballaststoffe drinnen? Wie viel brauchen wir? Wie viel müssen wir davon essen? Ganz einfach, ihr habt es vermutet, Vollkorn. Ja, alles, was Vollkorn ist, hat viel mehr Ballaststoffe. Es ist nicht so, dass im Weißmehl nichts drinnen ist, aber es ist doppelt oder mehr als das Doppelte in Vollkorn drinnen. Woher weiß ich, dass Nudeln oder Brot, dass es Vollkorn ist? Ganz einfach, das steht drauf. Weil das heißt dann Vollkorn-Dinkelnudeln, Vollkornnudeln, Vollkornbrot, nicht Körnerbrot, Siebenkorn, Spezial, Sport, alle diese Namen, das sind Marketingnamen, die haben nichts mit Vollkorn zu tun. Wenn es Vollkorn drin ist, steht Vollkorn drauf. Ja? Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Kichererbsen haben sehr viele Ballaststoffe. Obst und Gemüse hat Ballaststoffe und Nüsse und Kerne. Also auch natürlich Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Walnüsse, Mandeln, Haselnüsse. Wir sind also sehr im Pflanzlichen und das ist das Wichtigste, ist, wenn deine Ernährung überwiegend pflanzlich ist. Wenn du viel Obst und Gemüse isst, vor allem Gemüse. Wenn du die meiste Zeit Vollkornprodukte isst statt Weißmehlprodukte, dann bist du gut versorgt. Das geht mit der Faustformel ganz einfach. Ich mache dann ein Beispiel, gehe ich mit euch durch. Ich möchte noch zwei Sachen sagen. Und zwar eine Frage, die man immer wieder kriegt, ist, wenn ich jetzt einen Apfel nehme und ich zerkleinere den im Mixer in einen Smoothie, sind dann die Ballaststoffe zerstört oder sind die noch da? Da gehen die Fachmeinungen ein bisschen auseinander. Es ist so, dass die Studien zeigen, dass das, was dann unten im Darm ankommt, hat die gleiche Wirkung. Also auch die nicht löslichen Ballaststoffe werden davon nicht zerstört. Aber, das wissen wir auch, ist, dass wenn du jetzt einen Smoothie trinkst, ist die Magenentleerung, du erinnerst dich, wir haben darüber geredet, Magenentleerung ist langsamer besser. Die Magenentleerung ist viel schneller bei einer Suppe, bei etwas, was sehr püriert oder zerkleinert ist, als bei etwas, was wir gekaut und kauen mussten, so mit der Hand gegessen haben. Das heißt, es macht schon einen Unterschied, wie fein etwas vermahlen ist, wie fein etwas püriert ist, aber nicht so sehr fürs Mikrobiom, aber für die anderen Funktionen. Also wie schnell die Anflutung an die Darmzotten, also wie schnell das den Magen verlässt und dann in den Darm knallt, wie schnell es dort aufgenommen werden kann und eben diese Verzögerung, dass es eben nicht nur am Anfang aufgenommen wird, sondern auch in hinteren Darmbereichen noch zur Verfügung steht. Diese Aspekte sind ziemlich sicher, also bei manchen Sachen ganz sicher und bei anderen Sachen ziemlich sicher sehr vermindert, wenn es püriert ist oder ein Smoothie ist. Es ist also besser, es ganz zu essen, aber es ist nicht so, dass sie zerstört werden oder gar keine Wirkung mehr hätten. Es überhaupt spielt die Zubereitung schon eine große Rolle. Ja, also wir wissen auch, dass ich habe mal in irgendeiner Folge vor kurzem über resistente Stärke geredet. Resistente Stärke ist ja etwas, was wir im Körper sofort zerlegen können in Zuckermoleküle. Also das ist das, was im Brot drinnen ist und in Nudeln. Das lässt den Blutzucker ansteigen. Aber wenn man etwas kocht, vor allem auch Kartoffeln, aber auch alle Getreidesorten, und dann vor allem, wenn man es danach nochmal abkühlen lässt, dann verbindet sich manchmal diese Stärkemoleküle da drinnen so, dass wir sie nicht mehr auflösen können. Also das ist dann resistent gegen die Verdauung. Und dann haben die quasi einen Klumpen gebildet, den wir nicht verdauen können, aber wieder unsere Bakterien schon. Und das heißt, wir können es am Anfang des Darmes nicht aufnehmen, deswegen wandert es lustig vorbei und trifft dann weiter unten immer auf Darm, auf Bakterien, die sich freuen, dass sie endlich was Gescheites zum Essen kriegen. Und deswegen ist resistente Stärke auch ein Ballaststoff. Und der entsteht eben sowieso ein bisschen, wenn man was kocht, aber wenn man es dann mindestens 12 Stunden abkühlen lässt und dann isst, ich sage Stichwort Kartoffelsalat, entsteht noch mehr. Und zwar ungefähr, Kartoffeln haben 1 Gramm Ballaststoffe auf 100 Gramm und dann mit der resistenten Stärke sind wir bei 3 Gramm. Ja, also es ist nicht rasend viel, aber es macht was aus. Gut, jetzt habe ich von Gramm geredet. Wie viel brauchen wir? Der durchschnittliche Mitteleuropäer, Österreicher kriegt auf jeden Fall unter 20 Gramm Ballaststoffe am Tag. Die Amerikaner sind noch niedriger als wir. Aber anfangen du das Ganze bei 30 Gramm. Das ist das, wo wir mindestens sein sollten. Und ein guter Wert ist 40 Gramm. Nur zum Vergleich, unsere Vorfahren, Jäger und Sammler, haben mindestens 100 Gramm Ballaststoffe pro Tag gegessen. Und hat ein völlig anderes Mikrobiom mit einer ganz anderen Zusammensetzung. Also unseres ist an die moderne Welt angepasst, aber auch ein bisschen verarmt dadurch. Also viele von uns haben weniger Spezies im Darm, als gut wäre. Und davon hängt es auch ein bisschen ab, wie gut bei dir Ballaststoffe wirken werden, wenn du die Ernährung umstellst. Wenn du quasi ein, ich sage unter Anführungszeichen, die nur zuhören, Anführungszeichen, verarmtes Mikrobiom hast, dann müsste man da wahrscheinlich dann noch mit fermentierten Nahrungsmitteln ergänzen. Aber wie gesagt, wenn es euch interessiert, schreibt es mal drunter, mache ich gern mal eine Folge dazu. Also, wir reden von Ballaststoffen, wir brauchen 30 bis 40 Gramm. Woher kriegen wir denn das Zeug? Nur zum Vergleich, ich habe Toastbrot rausgesucht. Weißer Toast hat 3 Gramm Ballaststoffe, Vollkorntoast hat 7. Ja, Nudeln ist das gleiche, 5 und 9. Ja, beim Reis, von weißer Reis hat 1 Gramm, brauner Reis, also Vollkornreis, hat 5. Haferflocken hat 8 Gramm pro 100 Gramm. So viel isst man meistens gar nicht. Also eine normale Brotportion oder Haferflockenportion ist meistens nur 50 Gramm. Das sind wir erst bei 4, wir brauchen aber 40. Ja. Gemüse kann man so davon ausgeben, dass 100 Gramm im Schnitt so 2 bis 3 Gramm Ballaststoffe haben. Brokkoli 3, Karotten 2,4, Salat ein bisschen weniger, 1,5. Und das heißt, wir brauchen davon auch was. Und seht schon, wir müssen sehr kleinweise hochhandeln. Wir haben hier 3 und da 3 und da 4, wir müssen auf 40. Nüsse haben relativ viele, vor allem so Dinge wie Leinsamen, das sieht man schon, wenn man es einweicht, aber auch Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse haben sehr gute Ballaststoffe und natürlich Hülsenfrüchte, also Linsen, Bohnen, Kichererbsen. Tofu nicht. Da müsstest du die ganze Sojabohne essen. Im Tofu ist minimal noch Ballaststoffe drinnen. Obst natürlich auch ungefähr Pi mal Daumen, 2 Gramm pro 100 Gramm, aber ein Apfel hat ja meistens 150, also haben wir da 3 Gramm. Und du siehst schon, man muss sich da den ganzen Tag in jeder Mahlzeit darum bemühen, weil sonst ist es nicht einfach, einfach zack 40 Gramm Ballaststoffe zusammenzukriegen. Und ich habe das mal ausgerechnet für die Faustformel. Also wir hängen euch das Faustformel-Poster gerne unten an, wer das noch nicht kennt. Die Faustformel ist die Formel, mit der wir unsere Hauptmahlzeiten zusammenstellen. Das heißt, ich habe eine Handtellergröße Eiweiß, das ist so Fleisch, Fisch, Tofu, solche Dinge. Spielt für die Ballaststoffe überhaupt keine Rolle. Ja, dann haben wir eine Faust stärkehaltige Kohlenhydrate. Das ist eben der braune Reis, die Kartoffeln, die Nudeln, das Brot. Je mehr Vollkorn, umso mehr Ballaststoffe sind da drinnen. Ja, und dann haben wir 2 Fäuste Gemüse zu jeder Mahlzeit. Und ich habe mir das ausgerechnet, wenn du sagst, 100 Gramm Gemüse haben 2, also du kommst ungefähr, wenn du alles zusammenzählst und dann noch eine Handvoll Nüsse dazu isst und als Zwischenmahlzeit ein Stück Obst, dann bist du bei 40 Gramm Ballaststoffe am Tag. Obwohl du eigentlich an der Grenze zu Low Carb warst. Und das ist das Wichtige jetzt bei Low Carb und die Keto-Freunde dieser Welt. Wenn ihr ketogen euch ernährt, ganz wichtig, euer Mikrobiom wird nicht ernährt. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ja? Und auch die Low Carb Leute, bitte achtet darauf, dass ihr nicht zu niedrig geht oder dass ihr eben euer Kohlenhydrate dann eben sehr viel Gemüse esst, wie Brokkoli oder Dinge, die den Blutzucker nicht stark ansteigen lassen, damit ihr ja auf genug Ballaststoffe kommt. Auch hier, eure Grenze ist bei 40. Und dann kommt immer die Frage, kann ich das nicht als Pulver dazu nehmen? Und da gibt es so Pulver, gibt es natürlich. Vielleicht kennt ihr das, Inulin ist eins, es schmeckt recht süß. Das kann man auch als Süßungsmittel verwenden. Und das andere, was als Pulver bekannt ist, ist FOS, Oligofructose, also Fructooligosaccharide heißt es offiziell. Und das sind Pulver, die leicht süßlich schmecken und reine Ballaststoffe sind. Die sind absolut nützlich, aber Achtung, 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 wenn es der Darm nicht gewohnt ist, dann reagiert er sehr stark mit Blähungen drauf. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal Topinambur gegessen habt, also wer das kennt und weiß, wenn man selten isst, dann kriegt man davon, manche Leute, die empfindlich sind, kriegen da ganz schlimme Blähungen drauf. Das liegt daran, dass die Stärke, also das in Topinambur keine Stärke ist, sondern es ist alles Inulin. Und dieses Inulin macht dann eben diese Blähungen. Es ist gesund, es ist gut, aber wir haben wieder das quasi, was ich wie beim Smoothie war. Das heißt, ja, du isst Weißbrot, das geht schnell durch den Darm durch und dann schmeißt du dieses Inulin hinterher und das geht auch schnell durch. Du hast zwar die Ballaststoffe weiter unten im Darm, aber du hast nicht die ganzen anderen positiven Effekte, die im Dünndarm hätten stattfinden sollen. Also es ist eine Ergänzung. Ich bin immer ein Fan von ganzen naturbelassenen Nahrungsmitteln. Flohsamenschalen sind, das ist auch so eine Art Pulver, das man kaufen kann. Das ist auch nützlich. Das ist ein absoluter Ballaststoff. Das ist ein ganzes Lebensmittel, weil es nur die gemahlene Schale ist. Da ist mir nur wichtig, wenn ihr das macht oder auch Chia, niemals trocken runterschlucken, immer zuerst in Wasser auflösen und auch keine Kapseln kaufen oder solche Dinge, weil das ist so trocken, das nimmt so viel Wasser auf. Wenn das an einer Stelle im Darm plötzlich in größerer Menge aufgeht, zum Beispiel die Kapsel, und ihr habt mehrere genommen, dann kann das dort auch bis zum Darmverschluss gehen. Also immer nur in Wasser eingeweicht trinken. Und das andere, ich habe gesagt, das ist Futter für die Darmbakterien. Das heißt, ihr macht die Packung auf, dann kommt Luftfeuchtigkeit rein, da ist ein bisschen Wasser drinnen und jetzt ist es bereits Futter für Bakterien, und zwar alle, die in der Luft sind. Das heißt, die großen Packungen verkeimen relativ schnell. Das heißt, gut luftdicht abschließen und vor allem relativ schnell aufbrauchen. Ist jetzt nicht gefährlich, ich wollte euch nur sagen, sie verkeimen schnell. Also, man kann Pulver nehmen, ich bin immer ein Fan, weil wir einfach jetzt immer mehr lernen, wie wichtig unverarbeitetes, naturbelassene Nahrungsmittel sind, die wir im Ganzen essen, die wir gut kauen und frisch zubereitet sind. Deswegen bin ich ein Fan von Ernährung, das heißt ja auch einfach besser essen und nicht einfach besser Pillen schlucken. Ganz wichtig ist mir, macht die Umstellung langsam. Und wenn ihr einfach lernen wollt, wie man nach und nach seine Ernährung umstellt, wie man vom Heißhunger wegkommt, wie man seine Ernährung verbessert, dazu habe ich ein ganzes Online-Programm, das heißt Faustformel 3S. Wir verlinken euch das hier in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das auch anschauen. Und dann habe ich noch ein Video, eine der allerhäufigsten Fragen, die ich in meiner ganzen Karriere gekriegt habe, ist, was ist besser, Dinkel oder Vollkorn? Die Frage habe ich nie ganz verstanden, aber ich habe sie beantwortet in diesem Video und das verlinke ich euch auch noch. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen einen Überblick gegeben, warum ihr mehr und einen guten Grund, warum ihr mehr Obst, Gemüse, Vollkornnüsse und Hülsenfrüchte essen sollt. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, zu einem anderen Thema oder wenn ihr wollt, dass ich mal eine Folge mache zu fermentierten Lebensmitteln, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die lese ich alle selber, also Spotify, YouTube oder schickt mir eine E-Mail an podcast@faustformel.com. Dann schaue ich mir das an und packe es in die nächste Fragenfolge. Bis nächstes Mal.